Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Madaus, ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast, Verabredung mit dem Erfolg und das heutige Thema ist folgendes. Ich bin ein Versager. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Ich bin erfolgreich. Ich glaube, das kann man mit Fug und Recht so sagen. Aber man kann mein Leben auch aus einer anderen Perspektive betrachten und dann sieht das vielleicht gar nicht mehr so super toll aus. Und ich dachte, ich teile einfach mal wirklich diese zwei völlig unterschiedlichen Perspektiven, die man auf mein Leben sowie auf jedes andere natürlich haben kann. Weil ich heute einen Post genau darüber auf LinkedIn gemacht habe und der ist innerhalb von wenigen Stunden wirklich sehr gut angenommen worden und hat sehr viel Resonanz erzeugt und viele Kommentare waren dabei, die einfach beschrieben haben, dass er sehr inspirierend ist und dass er einfach auch Mut macht, ja, so dunkle Zeiten durchzustehen. Zum Beispiel, manche haben das wörtlich so formuliert. Und das hat mich wiederum dazu inspiriert, einfach diese Geschichte mal ein bisschen ausführlicher zu erzählen. Denn es gibt ein bisschen mehr zu erzählen als das, was ich in einem Post wegen der Zeichenbegrenzung unter anderem auf LinkedIn so erzählen kann. Und warum glaube ich, dass es Sinn macht? Weil ich weiß, dass es für viele von außen so aussieht, als wäre das, was ich so tue, und das, was ich vertrete, wofür ich ja auch stehe und auch nachvollziehbar stehe, du kannst dir das angucken. Also ich bin keiner von diesen Blähfröschen, sondern du kannst das alles nachvollziehen. Darüber gibt es jede Menge Material, Videos etc. pp. Dass es tatsächlich so ist. Und das sieht von außen so aus, als wäre das easy. Ja, als wäre das für mich halt selbstverständlich und da passt das natürlich. Und ich weiß, dass das für Menschen ganz kompliziert ist, wenn andere etwas tun, weil sie selber meist nicht glauben, dass sie es auch könnten. Und das ist kompletter Unsinn. Und genau um das vielleicht ein bisschen deutlich zu machen, möchte ich einfach diese Geschichte hier einmal erzählen, die ich so ausführlich noch nie erzählt habe, weil ich glaube, dass dem einen oder anderen dadurch vielleicht wirklich was klar wird, wenn er sein eigenes Leben anguckt oder wenn er vielleicht in einer schwierigen Situation gerade ist und möglicherweise die als ausweglos betrachtet. So etwas gibt es gar nicht. Und das ist nicht bloß Quack, Quack oder das habe ich irgendwo gelesen, sondern ich habe das selber immer wieder demonstriert. Und dass es so leicht aussieht und so selbstverständlich scheint bei mir, das ist mir oft auch schon wörtlich gesagt worden, das ist bei weitem nicht so. Es ist alles hart erarbeitet, jeden Tag. Es ist harte Arbeit. Deswegen lass dir von niemandem erzählen, du kannst irgendwelche Dinge mit Leichtigkeit und Einfachheit und einfach mal so bekommen, bloß weil du irgendwelche Shishi-Techniken von irgendwelchen Psycho-Coaches oder Life-Coaches anwendest und du musst ja bloß an dich selber glauben und dich selber lieben und dir selber mal Freiheit genehmigen und dann wird alles schön. Das kannst du machen, bloß wirklich weit kommst du mit all diesen Dingen nicht, sondern wenn du was willst, dann musst du scheiße hart dafür arbeiten und zwar dein ganzes Leben lang. Und das heißt nicht, dass du jeden Tag 12, 14 Stunden buckeln musst, aber es heißt, dass du die Dinge, die erforderlich sind, nun mal jeden Tag tun musst und so wie dir das alle erfolgreichen Menschen auf dem Planeten bestätigen werden und auch von bestätigen würden, wenn sie noch leben würden, von denen, die nicht mehr da sind, auch 85% von dem ganzen Kram hat niemand ständig Lust. Aber es ist halt keine Frage. Ja? Da gibt es keinen Dialog und da gibt es keine Diskussion, sondern das ist halt das, was passieren muss. Und das sieht dann irgendwann von außen so aus, als wäre da eben alles klar, aber ich bin ja nicht der. Ne? Und dann ist gleich auch dieser Bruch da mit der eigenen Realität, weil der kann das halt, ich kann das ja nicht. Und das ist eben Nonsens. Das ist wirklich kompletter Unsinn. Und ich erzähle ja immer wieder gerne von Leuten wie Michael Jordan oder auch Kobe Bryant oder auch Steve Jobs, einfach weil sie jeder kennt. Ja, und die haben ja genau das gemacht. Die haben auch einfach so hart gearbeitet, wie kein anderer das gerne tun möchte. Und damit hatten sie am Schluss Ergebnisse, die kein anderer bekommt. Für Ronaldo gilt das Gleiche. Also es gibt ja beliebig viele Beispiele dafür letztlich. Diese ganzen Legenden entstehen einfach nur als extrem harte Arbeit, extrem viel Disziplin, extrem viel Commitment. Nichts Magisches, kein Talent, kannst du alles vergessen. Ist wissenschaftlich gut untersucht, es ist einfach so. Also, wenn ich das einfach mal so anfange, ich war bis zum Alter von 6 Jahren Bettnässe. Ich glaube sogar noch ein bisschen länger. Meine Mutter hat das tatsächlich vor den Lehrern in der Schule auch verheimlicht. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist. Damals war es in Berlin so. Da gab es irgendwie so ein Aufnahmegespräch für die Grundschule schon. Und da mussten die Eltern auch irgendeinen Fragebogen ausfüllen, weil es so drum ging, wann ist das richtige Alter für die Einschulung. Und dadurch, dass ich relativ spät im Jahr geboren wurde, wurde ich bereits mit 5 Jahren eingeschult. 6 ist, glaube ich, normal. Und ich glaube, sogar aus dem Grund, weil ich noch keine 6 Jahre alt war, musste die da diesen Fragebogen ausfüllen. Und sie hat es einfach verheimlicht. Tatsache war, dass ich so ein hochproblematisches Elternhaus hatte. Also meine Eltern hatten schon so eine unglaublich schwierige Beziehung, die natürlich 100% auf die Kinder durchschlägt. Egal, ob ich das bin oder irgendjemand anders. Deswegen, hey Leute, guckt mal, wie eure Beziehung läuft. So schlecht wie eure Beziehung läuft, so sehr traumatisiert ihr eure Kinder, auch wenn ihr glaubt, die kriegen das nicht mit. Sie kriegen es mit. Also ich war ein extrem ängstliches, extrem unsicheres Kind. Ich war auch sehr dünn. Ich war so dünn, dass die Kindergärtnerin meine Mutter vorgeworfen haben, sie würde mir nichts zu essen geben, was tatsächlich nicht der Fall war. Das Essen war das Einzige, was zu Hause wirklich gut war, weil meine Mutter eine große Leidenschaft fürs Kochen hatte. Also ich war dünn, ich war furchtbar, furchtbar ängstlich. Ich bin in Berlin in der ersten Klasse bereits von anderen Erstklässlern das erste Mal krankenhausreif geprügelt worden. Also das Thema Gewalt an deutschen Schulen ist bei Gott nicht neu. Das war 1973. Ja, also die Dinge haben sich nur weiter fortgesetzt über die Jahrzehnte hinweg. Deswegen muss ich immer so ein bisschen schmunzeln, wenn alle so tun, wir hätten jetzt irgendwelche neuen Probleme. Nee, das sind alte Probleme, die niemals gelöst worden sind. Und das waren übrigens alles deutsche Kinder. Ja, nur um einfach mal so ein bisschen in diese Debatte reinzugrätschen. Dafür braucht es keine Kinder mit Migrationshintergrund, sondern es war eine Grundschule in einem sozialen Brennpunkt, würde man sagen. Berlin-Moabit war das. Und dementsprechend waren dort Kinder aus Familien, aus sehr einfachen sozialen Verhältnissen, so würde man sagen. Gut. Also ich bin in der Schule viel geschlagen worden. Wir sind dann aus Berlin weggezogen, als ich 8 Jahre alt war, also so. Übergang 2., 3. Klasse war das. Und ich bin auch in der neuen Grundschule häufig verprügelt worden. Dann sogar von Mädchen, interessanterweise. Wir hatten so ein paar fette Mannsweiber-Mädchen. Es war eine Familie. Bei uns sogar in der Nachbarschaft, die also alle anderen aggressiv dominiert haben. Das war Merkmal dieser ganzen Familie. Interessanterweise war die Mutter irgendwann meine Mathelehrerin. Und da habe ich viel verstanden damals. Aber sie war gut als Mathelehrerin, muss ich an der Stelle auch sagen. Da habe ich es zum ersten Mal verstanden und dann habe ich sogar 1 und 2 in Mathe geschrieben. Ich bin einmal wegen Mathe sitzen geblieben, 2 Mal fast. Mathe und Latein war immer mein Kryptonit. Naja, also ich habe auch nie getraut, mich zu wehren. Ja, und ich habe versucht, ich habe dann den Lehrern gesagt, dass ich mich nicht traue, nach Hause zu gehen und ihm gesagt, ich soll dann 1/2 Stunde warten, bis die anderen Kinder weg sind. Also es hat auch keinen interessiert. Ja, ich hatte weder bei den Lehrern Rückhalt, ich hatte zu Hause keinen Rückhalt. Meine Mutter war schwere Alkoholikerin, weil ich damals noch nicht wusste. Ich habe das erst sehr spät erfahren, nachdem ich ausgezogen war erst. Mit über 20. Vielleicht habe ich es vorher geahnt, ich weiß es nicht, kann ich nicht sicher sagen. Mein Vater ist im wahrsten Wortsinne ein Psychopath, der ist eiskalt, der hat keine Emotionen, dementsprechend auch kein Interesse für seine Familie gehabt. Denn man könnte ja meinen, na gut, wenn du ein tolles Elternhaus hast und so, da kommst du mit vielen Dingen klar. Hatte ich nicht. Ich hatte tatsächlich gar nichts. Und mein Vater hat gut verdient, bloß der hatte keine Lust, Geld für irgendjemand anders auszugeben. Deswegen habe ich in der Regel die gebrauchten Klamotten von den Nachbarskindern auftragen dürfen. Und eins der Probleme daran war, dass die Hälfte davon ungefähr Mädchen waren. Und dann habe ich tatsächlich teilweise Mädchenklamotten anziehen müssen und bin dafür dann verprügelt worden in der Schule. Also das Ganze hat sich so gedreht. Ich habe die 7. Klasse wiederholt. Sitzenbleiber. Sechsenschreiber, Sitzenbleiber. In der Klasse, in der ich dann wiederholt habe, gab es ein Szenario, das ich mich sehr gut erinnern kann, wo mein Mathelehrer mit meinem Hausaufgabenheft aufgeklappt vor der Klasse stand, das so rumgeschwenkt hat und gesagt hat, na, gehst du auf die Sonderschule, ne? Na, hier wird das ja nix. Da bist du richtig dann. So, das waren so meine Schulerlebnisse. Ich habe bis zur 8. Klasse, glaube ich, 8 Brillen verbraucht. Ich habe in der 3. Klasse, habe ich eine Brille gekriegt. Damals noch alles mit Glas, ne? Das war die Vorkunststoffzeit. Das war also wirklich gefährlich, auch noch wenn die kaputt ging. Ich weiß noch, ich hatte einmal vom Brillenglas die rechte Augenbraue aufgeschnitten und da stecken Glassplitter drin. Alles gar nicht so lustig. Ärger für die kaputte Brille habe immer ich gekriegt. Und wenn ich, das war wirklich schizophren. Also ich muss sagen, meine Erlebnisse in der Schule sind maximal schlecht gewesen. Ich bin in der Grundschule, habe ich ständig Ärger bekommen, weil ich so viel gestört habe. Steht sogar in meinen Zeugnissen drin. Alexander stört ständig den Unterricht. Tatsache war, ich habe meine Sitznachbarn die ganze Zeit gefragt, was an der Tafel steht, weil ich es nicht sehen konnte. Es hat keins von diesen Genien lange Zeit bemerkt, dass ich einfach sehr stark kurzsichtig bin. Bei zwei kurzsichtigen Eltern kann man da drauf kommen. Auch meine Eltern haben es nicht kapiert. Und dann irgendwann war eine Lehrerin dabei, die tatsächlich dann zu meinen Eltern gesagt hat, sie soll mich mal zum Augenarzt schicken. Und tada, ich habe dringend eine Brille gebraucht und dann konnte ich auch wieder sehen, was an der Tafel steht. Und dann habe ich auch mit der Störerei aufgehört. Also ich war immer ein Störer, ich war immer ein Problem. Ne? Und immer wenn es eine Klopperei gab, nachher war meine Brille kaputt, wurden meine Eltern zitiert. Und ich bin tatsächlich bereits in der 6. Klasse als Schulschläger abgestempelt worden. Und bis zu dem Zeitpunkt war ich tatsächlich immer Opfer, aktiv. Wenn du so willst, in die Täterrolle, also ich konnte mich dann verteidigen, bin ich erst mit 17 gewechselt. Ja, also aus mir sollte irgendwie so gar nichts werden. Ich war ein hochproblematisches Kind, einfach durch das, was zu Hause auch ablief und die Erfahrung, die ich überall gemacht habe. Ich war so das Kind, mit dem durften die anderen Nachbarskinder zum Teil nicht spielen, ne, weil ich immer nur Blödsinn im Kopf hatte. War auch so. Ich habe auch geguckt, dass ich so wenig wie möglich zu Hause bin. Bin in einer ländlichen Gegend aufgewachsen, da konnte man den ganzen Tag unterwegs sein. Hab da gemacht, was ich wollte. Und irgendwann musste ich halt nach Hause zum Abendessen. Hausaufgaben habe ich meistens im Bus gemacht, weil mich das alles nicht wirklich interessiert hat. Dementsprechend geschmiert hat es dann ausgesehen. Naja, und dann gab es immer deswegen zum Beispiel Konflikte in der Schule. Also das Rad hat sich fröhlich gedreht. Ich wusste aber sehr früh schon, dass ich unbedingt Arzt werden wollte. Sicherlich beeinflusst durch den Beruf meines Vaters, der auch Arzt ist. Und ich habe mich ein paar Mal auch als Kind doch heftig verletzt, wo ich genäht werden musste. Platzwunden, Schnittwunden und so weiter. Und das war schon irgendwie... Obwohl er ein maximal distanzierter Mensch war, immer noch ein gutes Gefühl, zum eigenen Vater zu gehen, der einen dann pflegt, als zu irgendeinem Fremden. Ich nehme an, das hat mich schon durchaus beeindruckt und auch beeinflusst. Und nur aus diesem Grund habe ich überhaupt das Abitur gemacht. Denn Schule war wirklich nichts, was mir Spaß gemacht hat. Ich habe es auch nicht als sinnvoll empfunden. Und ich habe dann ein ganz okay Abitur gemacht mit 2,5, jetzt nicht brillant. Habe mich dann auch direkt fürs Medizinstudium beworben. Damals war das noch ein Riesending mit Numerus Clausus. Und dann kam dieser komische Medizinertest, den es ja inzwischen auch nicht mehr gibt, wo man festgestellt hat, der ist totaler Scheiß. Ich habe zu den ersten gehört in Deutschland, die den überhaupt gemacht haben. War absolute Katastrophe. Dann gab es eine Warteliste. Dann habe ich mich entschieden, zur Bundeswehr zu gehen. Und nachdem ich ein halbes Jahr bei der Bundeswehr war, habe ich tatsächlich einen Studienplatz zugelost bekommen. Also da hatte ich Glück und das Gute war auch, ich konnte das Ganze dann immer weiter verlängern und wusste also, wenn ich hier nach den 4 Jahren rauskomme, habe ich sicher einen Studienplatz. Das war das Schöne daran. Ich habe dann direkt im 2. Monat, als ich von zu Hause weg war, ich bin in München zur Bundeswehr gegangen, mein erstes Unternehmen tatsächlich gegründet, eine kleine Sicherheitsfirma, war damals schon seit mehreren Jahren. Ich habe mit knapp 17 angefangen, richtig intensiv Kampfsport zu machen. Ich habe mit 4,5 Jahren schon mit Judo angefangen. Und bin dann in andere Kampfsportarten eingestiegen und bin da sehr schnell sehr gut geworden. Und das hat natürlich mein Selbstvertrauen unglaublich gestärkt. Also mit verprügelt werden war ab dem 17. Lebensjahr bei mir Schluss. Ich habe mir auch nichts mehr gefallen lassen. Was mir in der Schule durchaus weiter isoliert hat, denn du bist tatsächlich als Lappen, mit dem man den Boden aufwischen kann, im Zweifelsfall auch verbal oder moralisch, deutlich beliebter, als wenn du einfach Widerstand leistest. Das ist so wie in unserer Gesellschaft auch. Jemand, der für sich selber einsteht, der ist unpopulär. Lass dich davon nicht abschrecken, wenn du so einer bist. Das ist, dass du wenig enge soziale Kontakte hast, ist der Preis, den man dafür bezahlt. Aber der ist völlig in Ordnung und es ist auch gut und richtig so. Man braucht nicht viele soziale Kontakte. Die meisten taugen eh nichts. Also ich bin dann vom ängstlichen Jungen, der von Mädchen verprügelt worden ist, tatsächlich zu dem... Gründer einer Sicherheitsfirma geworden. Ich habe an der Tür in München gearbeitet, ich habe im Personenschutz gearbeitet, ich habe sehr viel Kaufhausbewachung gemacht, ich habe knapp 1500 Festnahmen gemacht, ich habe mehrfach wöchentlich zumindest, vielleicht nicht täglich, aber mehrfach wöchentlich körperliche Auseinandersetzungen gehabt und habe meine Angst deswegen kontrollieren gelernt. Und das war ein gutes Konzept, einfach immer dahin zu gehen, wo die Angst ist und dann das so lange zu wiederholen, bis die Angst gemeistert ist. Ja, und es ist ja nicht so, dass das Gefühl nicht mehr kommt, aber du weißt, wie du damit umgehst. Und wenn du mit Männern sprichst, die auch auf dem Schlachtfeld gewesen sind, die erzählen dir das Gleiche. Mut bedeutet nicht, keine Angst haben. Angst haben alle, aber du gehst halt trotzdem. Und wenn du keine Angst hast, kannst du per se auch gar nicht mutig sein. Also das ist aus dem kleinen ängstlichen Jungen, der immer verprügelt worden ist, geworden. Ich habe mit, glaube ich, 16, 17 auch angefangen mit dem Krafttraining. Damals gab es noch gar keine Abgrenzung. Ne? Das war einfach Bodybuilding. Ja? Das erste Fitnessstudio bei uns im Dorf. Und da bin ich dann hingegangen. Das war auch gut. Hat mir gut gefallen. Habe ich bis heute beibehalten über, ja, jetzt bald 40 Jahre lang. Und das hat mir auch sehr viel Selbstvertrauen gegeben. Ich habe auch dann deutlich Gewicht zulegen können. War nicht mehr so ein Spargeltanzer. Auch das hat sehr gut funktioniert. Gut, Studium musste ich selber finanzieren, was extrem hart war in einer Stadt wie München, musste schon eine ganze Menge Geld verdienen. Ich habe das zum Teil durch eben dieses Sicherheitsbusiness finanzieren können, zum anderen habe ich dann jede Möglichkeit genutzt, in den Münchner Kliniken zu arbeiten, einfach um dort sehr viel zu lernen, denn ich bin in so wenig Vorlesungen gegangen wie möglich. Ich habe meine Fachbücher überwiegend in der S-Bahn studiert oder abends zu Hause dann. Ich bin nur zu den Pflichtveranstaltungen gegangen und mir war klar, dass ich was anderes machen muss, um den Stoff zu lernen. Und es gibt auch was Besseres, nämlich aktiv im Krankenhaus zu arbeiten, in der Pflege. Ich habe relativ kurze Zeit in der Normalstationspflege gearbeitet und dann jahrelang in der Intensivpflegebereich. Habe da schon sehr viel Erfahrung machen dürfen, da gute Connection zu den Ärzten aufgebaut, habe viele Dinge tun dürfen, die man sonst erst als Arzt lernt, wenn man das Studium abgeschlossen hat. Also ich habe mich da wirklich sehr gut vorbereitet. Aber der Preis dafür war eben, dass ich keinen Tag frei hatte. Ich habe entweder in meinem Sicherheitsunternehmen gearbeitet, ich stand an der Tür irgendwo, habe irgendwas geregelt, oder ich habe eben im Krankenhaus gearbeitet, in den sogenannten Semesterferien, in den vorlesungsfreien Zeiten, ein paar Monate am Stück, ansonsten überwiegend am Wochenende, weil du darfst als Student während der Vorlesungszeit auch gar nicht so viel im Krankenhaus arbeiten. Und ja, entweder ich war da oder ich war da. Oder ich war in der Uni. Oder ich war im Fitnessstudio. Was anderes gab es 7 Jahre lang nicht. In der Zeit hatte ich dann auch eine längere Partnerschaft, dann wurde sie schwanger. Auch da hatte ich sicherlich nicht das maximale Verantwortungsbewusstsein gezeigt, beziehungsweise ich hatte den Gedanken irgendwie akzeptiert, dass es passieren könnte, und frage mich warum, aber ich war okay damit, wobei die Situation maximal ungünstig gewesen wäre. Aber wann sind Kinder schon wirklich günstig, ne, wenn man das so nennen will? Und es wurde natürlich dann noch härter, jetzt muss ein Kind mitversorgt werden, die Frau musste mitversorgt werden. Sie hat sich dann von mir getrennt und nachdem das Kind knapp 3 Jahre alt war, hat sich herausgestellt, dass ich gar nicht der Vater bin. Und dann wollte sie unbedingt, dass ich das Kind zur Adoption freigebe, damit der Vater dann tatsächlich als Vater eingetragen werden kann. Das ist so eine schöne deutsche Spielart, wenn die Mutter gibt bei der Geburt an, wer der Vater ist. Und dagegen kannst du dich auch gar nicht wehren. Du kriegst dann einen Brief vom Jugendamt, da steht drin, du kannst das jetzt bestätigen. Ansonsten wird das Jugendamt gegen dich vorgehen und dich letztlich zwingen. Ich weiß nicht, wie es heute ist, ob man dann heute automatischen Vaterschaftstest veranlasst. Das glaube ich nicht, wenn ich deutsche Behörden so kenne. Aber im Prinzip kannst du nichts dagegen machen. Wenn das Mädel mit dem Finger auf dich zeigt, dann bist du erstmal dran. Und dann musst du zahlen. Also es hat es alles nicht wirklich einfacher gemacht. Ich bin dementsprechend, auch weil ich nicht mit Geld umgehen konnte, hochverschuldet aus dem Studium rausgekommen. Ich dachte, Kreditkarten wäre eine gute Lösung. Ja, das ist die typische Kreditkartenfalle, wenn du die nicht jeden Monat komplett ausgleichen musst. Es gibt ja diese Modelle, da musst du nur einen bestimmten Betrag pro Monat bezahlen und der Rest bleibt halt liegen und amortisiert Zinsen. Ne? Und auf so eine Scheiße habe ich mich eingelassen. Deswegen sind da wirklich große Summen aufgelaufen. Und ich habe auch tatsächlich quasi wie Zwischenfinanzierung immer wieder kleinere Kredite aufnehmen müssen. Und da waren ein paar 10.000 dann tatsächlich übrig am Schluss, die ich dann erstmal abtragen musste, nachdem ich endlich mal angefangen habe, Geld zu verdienen, was im Medizinstudium damals mit dem Arzt im Praktikum natürlich nicht ab Tag 1 war, sondern da hast du erstmal nur ein halbes Assistenzarztgehalt gekriegt. Das waren damals 780 Mark im Monat, das weiß ich noch, für einen Fulltime-Job, 1 Jahr lang. Und das zweite Jahr waren es dann schon 3/4, glaube ich, da waren es dann irgendwie 1200, glaube ich. War schon monströs. Also alles nicht so super easy. Alles auf eigene Faust. Ich bin im Studium tatsächlich auch durch die hohe Arbeitsbelastung und weil ich es auch teilweise nicht so ganz ernst genommen habe wie die Schule, gar nicht mal so gut gefahren. Ich bin durch das Physikum, das ist so ein Vorexamen, das du machen musst, damit du dann tatsächlich weiter studieren kannst, bin ich einmal durchgefallen und durchs erste Staatsexamen auch zweimal. Das habe ich zweimal wiederholen müssen und hätte ich das dritte Mal nicht geschafft, wäre ich raus gewesen aus der Medizin, komplett. Ich hätte nicht gewusst, was ich da machen soll. Wüsste ich heute noch nicht. Das war genau das, was ich unbedingt machen wollte. Naja, auf jeden Fall, das dritte Mal hat funktioniert. Das dritte Staatsexamen, den Abschluss habe ich dann tatsächlich mit einer 1 gemacht. Bin danach in die Forschung zunächst gegangen. Ja, Forschung, Schrägstrich Patientenversorgung. Forschung war 50% Teil davon an der Uni Tübingen, um meine Doktorarbeit zu machen. Ich hatte es versucht während des Studiums, war aber einfach nicht drin gewesen, weil ich ja komplett ausgelastet war. Und der Versuch alleine hat mich schon fast in den Burnout geschickt. Ich habe dann tatsächlich meine Doktorarbeit da neben der Arbeit her noch gemacht. War damals schon das zweite Mal verheiratet, hatte eine doppelte Haushaltsführung. Ich habe in Tübingen gewohnt unter der Woche, in München am Wochenende, freitags, sonntags hin und her gefahren. Zusätzliche Doktorarbeit gemacht, die sehr aufwendig war, weil es eine echte experimentelle war, mit viele, viele Patienten untersucht. Das war am Schluss eine Magna Cum Laude, das ist die zweitbeste Bewertung, also wenn du so willst, eine 1-. Danach habe ich den Facharzt für Innere Medizin gemacht. Ich habe den Facharzt für Nierenheilkunde und Transplantationsmedizin gemacht. Ich bin spezialisiert auf Intensiv- und Notfallmedizin, habe gut 10 Jahre Erfahrung in dem Bereich, bin jetzt seit über 20 Jahren Arzt. Hatte in der Zeit, als ich noch in den großen Kliniken gearbeitet habe, tatsächlich eine Kombination an Fähigkeiten und Fertigkeiten und auch Wissen, die in Deutschland in dieser Form sehr selten sind. Und das ist nicht, weil ich so toll bin, sondern weil das in dieser Kombination sehr wenige Menschen machen. Da gab es vielleicht, keine Ahnung, 150 Leute, die auf dem gleichen Level unterwegs gewesen wären wie ich. Das alles ist aus dem kleinen Schulversager geworden, aus dem Bettnässer, aus dem Schwächling. Ich habe dann 2015 entschieden, dass ich nicht mehr Sklave in diesem völlig unheiligen Krankheitssystem sein möchte. Es gibt kein Gesundheitssystem, es gibt nur ein Krankheitssystem. Mich dann entschieden, mein Gym zu gründen mit meiner dritten Frau zusammen. Das war eine extrem anstrengende Zeit. Ich wusste nicht viel darüber, wie sowas wirklich funktioniert. Habe enorm viel gelernt, habe auch da keine Pausen gemacht jahrelang. Keinen Tag frei beim Marketing selber, alles neu von Scratch auf gelernt. Ich wusste ja nichts. Ich wusste nicht, wie man eine Landingpage baut. Ich wusste nicht, was Facebook-Werbung ist. Ich wusste nicht, was Marketing überhaupt ist, wie man das macht, wie man verkauft, wie man Kunden gewinnt. Wir waren in Frankfurt nicht gerade im besten Stadtteil mit Rödelheim. Nicht die beste Lage, kleines Studio. Und trotzdem waren wir das teuerste Studio im Rhein-Main-Gebiet nach einem Jahr. Mit über 120 Mitgliedern, wenn ich mich erinnere, bereits nach einem Jahr angefangen haben wir mit 3 von nix. Das war schon eine sehr heftige Zeit. Und in der Zeit habe ich auch gemerkt, dass das so alles auf Dauer nicht funktionieren würde und dass ich einfach rausfinden muss, wer ich bin. Und dann begann letztlich dieser Abschnitt 2016, August 2016, als ich dann sehr viel Zeit in den USA verbracht habe, sehr viel dort gelernt habe, immer noch sehr viel dort lerne, fantastische Menschen dort kennengelernt habe, unglaublich kluge Menschen, unglaublich erfolgreiche Menschen auch, die all die Dinge wissen, die wir in Deutschland irgendwie anscheinend nicht wissen. Ich kenne zumindest hier keinen, der auf dem Level spielt. Und habe mein zweites und drittes Unternehmen aufgebaut, habe innerhalb kurzer Zeit das Ganze zu einer Holdingstruktur geführt, habe mehr Geld verdient, als ich jemals gedacht hätte, dass ich überhaupt im Leben haben würde. Habe über 70 Unternehmern in den letzten Jahren dabei geholfen, ihr Leben, ihre Familie, ihr Business auf die Reihe zu kriegen. Habe Familien wieder zusammengeführt. Männer haben sich mit ihren Eltern wieder zusammengefunden, mit ihren Partnerinnen wieder zusammengefunden, mit ihren Kindern wieder zusammengefunden, haben ihre Businesses gerettet, umgebaut, aufgebaut, ausgebaut, zum Erfolg geführt. All das habe ich heute gemacht. Habe mit den Navy SEALs x-mal trainiert, mit den SEALs, Angehörige der Green Berets, SWAT-Teams, Delta Force. Ich war in der SEAL Base, Westküste, San Diego, in Coronado, auf dem Stützpunkt selbst. Da gibt es für zivile Personen keinen Zutritt. Im Rahmen eines SEAL-Trainings, das es offiziell gar nicht gibt. Das wirst du nicht finden, wenn du es suchen würdest. Das gibt es auf dem freien Markt überhaupt gar nicht. Dieses Training ist normalerweise nur für Angehörige der Streitkräfte überhaupt verfügbar. Das ist eine spezielle Vorbereitung für Special Operations. War auch die Special Operations Preparations Challenge, ging über 4 Tage hinweg, war super anstrengend. mit allem, was dabei ist, mit taktischen Nachtmissionen, mit Boat Drills auf dem Ozean, mit dem, was du so aus der Hellwig siehst, das Boot kilometerweit auf dem Kopf tragen, diese großen 8-Mann-Boote, mit taktischen Shooting Drills, Long Range Shooting und so weiter. Extrem wenig Schlaf dabei. Und es war das zweite Event, was ich innerhalb von 10 Tagen gemacht habe, damals 2017. All diese Dinge habe ich tun dürfen, weil ich einfach meinem Weg gefolgt bin. Ja, also ich war als Verlierer geboren worden und sah wirklich nicht besonders gut aus. Und ich hätte jede Begründung für jeden Bewährungshelfer und Psychologen und Gutachter da draußen, wenn ich drogensüchtig, kriminell wäre, Frauen verprügeln würde und so weiter. Wollte ich aber alles nicht. Und das ist der Teil, für den ich nichts kann. Das, was mich immer angetrieben hat, war, dass ich gar keine andere Perspektive gesehen habe. Dieser berühmte Plan B. Ich wusste immer, das will ich. Naja, und ich muss es irgendwie hinkriegen, dass es funktioniert. Also ich wusste, ganz platt, das Abi, okay, muss das Abi funktionieren. Führerschein, dann muss der Führerschein funktionieren. Auch das Wiederholen war für mich nicht wirklich so die Riesenoption. Ja, gut, ich habe eine Klasse wiederholt, ich habe ein paar Examen wiederholt. Das war aber, weil ich es einfach wegen Faulheit verkackt habe, wenn man ehrlich ist. Und ich wusste, ich will Arzt werden, dann muss es irgendwie hinhauen. Und mir haben so viele Leute gesagt, hör doch auf, lass es sein, mach doch hier mit deinem Sicherheitsunternehmen weiter, bau das doch auf und aus, da verdienst du doch wenigstens Geld und das andere, guck mal, du kommst doch so schon nicht klar und es ist überhaupt das Richtige für dich. Und all das, was die Leute erzählen, die einfach nicht die Größe haben, selber was aus ihrem Leben zu machen. Die ganze Zeit habe ich das im Ohr gehabt und für mich gab es immer nur diesen einen Weg und das ist bis heute so. Also ich kann nicht einfach sagen, ach ja, jetzt war das halt nichts und dann mache ich was anderes oder ich lasse es halt oder doof, sondern nee, das muss irgendwie funktionieren. Und ich muss halt rausfinden, wie es funktioniert und es ist eine ganz einfache Geschichte. Du musst einfach nur erstens die ganze Zeit lernen und du musst tonnenweise Fehler machen. Und du musst bereit sein, diese Fehler zu machen. Und du musst jeden Einzelnen akzeptieren und daraus lernen. Und das ist das große Problem in unserer Gesellschaft. Fehler sind so schambehaft, du darfst keine machen, dann bist du doof, dann bist du schlecht, bist du scheiße. Keiner will, dass seine Fehler bekannt werden, weil man schämt sich dafür. Deswegen will auch keiner offen drüber reden, dass er was nicht weiß. Deswegen ist die deutsche Unternehmerszene so komplett im Arsch, ich kann es nicht anders sagen, weil alle zu viel Angst davor haben, einfach mal zu sagen, ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert. Und guckt euch doch die Zahlen an. 95% der Unternehmer, klein, mittelständisch, groß, völlig egal, haben keine Ahnung, wie das funktioniert. Und jetzt klappt es gerade zusammen. Und die Politik ist nur ein Teil davon. Und die Politik zeigt ganz genau das gleiche Mindset. Also Menschen, die sind nicht in der Lage, mit Fehlern umzugehen. Ja? Ohne hier weiter drauf abheben zu wollen. Das ist das große Ding. Und Leute, Fehler sind das Wichtigste, was wir haben im Leben. Nur deswegen bin ich heute der Mann. Ich bin eine harte Sau. Das kann man einfach so sagen. Ich bin ein richtig hartes Schwein. Mich musst du umbringen, ansonsten höre ich nicht auf. Das ist einfach meine Realität. Und das habe ich auch bei diesen SEAL-Trainings über teilweise Tage hinweg gemerkt. Ich habe teilweise wirklich Angst gehabt, ich sterbe an einem Herzinfarkt, weil die Belastung so unfassbar hoch ist. Du schläfst nicht, du bist nur auf 180% unterwegs. Und ich dachte, okay, dann ist es so. Aber ich werde nicht jetzt sagen, hey, ich glaube, ich sollte besser aufhören. Ich kann das physisch nicht, ich kann es nicht. Offenbar fehlt mir ein Gen dafür oder so. Und das war von klein auf, hatte ich niemals dieses Aufgeben drin. Und hey, ich habe mehrere Suizidversuche in meiner Jugend hinter mir. Ich war stark autoaggressiv in meiner Pubertät. Ich war komplett zerschnitten, die Arme rauf und runter. Und zwar nicht so ein bisschen Ritzen, wie du das manchmal siehst, sondern ich musste in einer Tour genäht werden deswegen. Ja, es war für mich Mittel, mir selber zu zeigen, ich habe Kontrolle über irgendwas. Also ich war psychisch wirklich komplett im Arsch. Ich hatte jahrelang eine Jugenddepression, die völlig unerkannt gewesen ist. Gerade in der Phase von, ich würde mal sagen, 16 bis Mitte 20, ja, da war wirklich Land unter und ich hätte mich jeden Tag am liebsten umgebracht. Aber irgendwie war es dann, zumindest nach dem dritten missglückten Versuch, keine Option mehr. Und das waren auch jeweils so Kurzschlusshandlungen gewesen, ja, diese Versuche. Ich habe viel Misserfolg in persönlichen Beziehungen gehabt. Ich war zwar immer in der Lage, eine Beziehung zu haben, seitdem ich 17 bin, war ich praktisch nie ohne Frau, wenn du so willst, ohne Freundin, also ohne die Möglichkeit, Sex zu haben zumindest. Es sei denn, ich wollte das wirklich ganz gezielt. Ich hatte so ein, zwei Phasen, wo ich gesagt habe, nee, jetzt möchte ich einfach mal keinen Kontakt haben mit dem anderen Geschlecht. Das ist nicht das Thema, sondern ich war völlig unfähig, Beziehungen zu führen. Einfach durch die ganzen Traumata meiner Kindheit und weil ich meine Beziehung zu meiner Mutter überhaupt noch nicht verarbeitet hatte. Und das ist erst sehr spät passiert, das ist erst 2018 passiert. Bis dahin habe ich alle Beziehungen ruiniert und deswegen auch meine dritte Ehe gecrackt. Weil ich einfach mir immer die falsche Partnerin ausgesucht habe, die natürlich nicht zu mir passen kann und ich nicht zu ihr und deswegen kann das nicht funktionieren. Aber immerhin hat diese Entwicklung der letzten Jahre dazu geführt, dass ich mich mit meiner dritten Frau wirklich, wie man das immer sagt, im Guten trennen konnte. Also wir haben wirklich ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Wir führen auch unsere Unternehmen weiterhin zusammen. Wir arbeiten exzellent zusammen. Und ich habe auch kein Interesse daran, sie irgendwie vom berühmten Geldhahn abzuschneiden. Sie ist Geschäftsführerin nach wie vor natürlich, Mitgesellschafterin. Und ich werde dafür sorgen, dass sie lebenslang versorgt ist. Das ist meine Perspektive heute auf diese Dinge. Ich wüsste nicht, warum man da so manisch diese ganzen Dinge dann retten muss, was ja gerade in Unternehmerkreisen passiert, wenn die sich scheiden lassen. Oh mein Gott, dann geht doch gleich das Gerenne los zum Anwalt, zum Steuerberater, dann würden sie die Kohle wegbringen, die will mir alles wegnehmen. Hey, du hast mal gesagt, du willst mit der Firma zusammen sein, also dann tu was dafür. Ja, aber ich will da gar nicht weiter einsteigen. Was ich damit sagen will, ist, meine Bedingungen waren immer maximal ungünstig. Und es gibt sicherlich Menschen da draußen, die haben genauso viel Trauma erlebt und es gibt viele da draußen, die haben mehr Trauma erlebt. Das ist kein Schwanzvergleich, darum geht es nicht. Sondern worum es mir geht, ist einfach die Tatsache, dass ich niemals aufgegeben habe, dass ich immer weiter gearbeitet habe, immer weiter gemacht habe. Und wenn es so ist, dann ist es so. Und wenn es halt 7 Jahre lang keine Pause gibt, dann gibt es halt keine Pause. Aber am Ende will ich das da haben. Und das war mir halt wichtiger. Das ist diese gute alte Geschichte, Langzeiteffekt versus Sofortbefriedigung. Stehe ich auch auf Sofortbefriedigung? Klar, so wie alle anderen Menschen auch. Aber in den allermeisten Fällen kann ich sehr gut damit umgehen und deswegen habe ich diese Disziplin, deswegen habe ich dieses Commitment zu mir selber und ich habe eben dieses Durchhaltevermögen und wie gesagt, das war auch schon immer so. Ja, und ich habe es halt immer weiter ausbauen müssen und das ist der Punkt. Auf diese Art wirst du geschmiedet, wirst du geschliffen, es ist so. Du wirst im Feuer geschmiedet und dann wirst du gehärtet und das Ganze nennt man dann Resilienz, wenn man immer und immer und immer wieder durch diese Dinge geht. Das bezahlst du mit Schweiß, mit Blut, mit Tränen, mit viel Geld. Und für diesen Preis kriegst du was. Und die meisten Menschen sind nicht bereit, den Preis zu bezahlen, weil sie auch gar nicht für sich selber die Möglichkeit sehen, dass das überhaupt gehen könnte. Das hat uns nie einer gesagt. Und deswegen ist es, glaube ich, eine Vorstellung, die bei vielen Menschen gar nicht erst im Kopf entsteht. Weil die gar nicht daran glauben können, dass da noch was anderes sein könnte. Das ist das teuflische Konstrukt unserer Gesellschaft, die uns genau das beibringt von klein auf, dass es nichts anderes gibt. Und ich kann nur eins sagen, und das klingt jetzt super pathetisch und wie aus irgendeinem Life-Coach-Schmöker, aber es ist so, wir sind limitless, wir sind grenzenlos. Ja, nee, du kannst keine 4000 Kilo auf der Bank drücken. Ja, also innerhalb der physikalischen Gegebenheit müssen wir schon bleiben. Aber grundsätzlich ist es schon so, wenn du dir was vorstellen kannst, dann kannst du es auch erreichen. Warum tun es trotzdem 99% der Menschen nicht? Weil sie nicht bereit sind, die Arbeit zu machen. Schon gar nicht über so lange Zeit. Und ich rede wirklich über Jahrzehnte. Und jetzt bin ich Mitte 50 und merke, ich fange irgendwie gerade erst an. Und ich möchte euch auffordern, eure Fehler zu umarmen. Ja, ich habe endlos viele Fehler gemacht, Fehlschläge erlitten ohne Ende. Heute noch, wenn ich an meinem Business arbeite, ich mache Dinge, die funktionieren nicht, ich gehe falsche Wege, ich gehe falsche Partnerschaften ein, ich vertraue schlechten Menschen dennoch immer wieder. Man kann sich davor eben nicht schützen, fall da auf die Schnauze, verliere Geld, mache Marketing, viele Dinge, die nicht funktionieren und so weiter. Ja, und deswegen weißt du am Schluss, was funktioniert. Und das ist doch das Ding. In dieser Welt versuchen dir alle zu erzählen, du musst jetzt sofort innerhalb von 5 Tagen super erfolgreich sein, innerhalb von 4 Wochen dein eigenes, am besten noch Coaching-Business, 5-stellige Umsätze und sofort erfolgreich und nie wieder arbeiten und am Strand liegen. Also erstens, der Shit existiert nicht, das ist nicht real, das gibt es nicht. Ja? Die Fuzzis, die das erzählen, werden genau mit der Geschichte reich und die sind alle Betrüger, sind alle Lügner und Betrüger, die bescheißen die Leute und die drangsalieren die Leute und teilweise bedrohen sie die sogar juristisch und so weiter, ist ja alles in der Szene gut bekannt, will ich gar nicht weiter darauf eingehen. Also lasst euch von so einem Scheiß nicht beeindrucken. Das Einzige, was funktioniert, ist harte Arbeit. Und wenn dir einer sagt, du kriegst was Tolles ohne harte Arbeit, dann lügt er ganz einfach, weil das nicht existiert. Und du wirst sie alle verglühen sehen. Ja? Sowohl die, die es anbieten, als auch die, die darauf einsteigen. Das kann ich dir versprechen. Harte Arbeit funktioniert immer. Das ist der Punkt. Und das ist ja gut dokumentiert. Da gibt es Bücher darüber. Grit, dieses Durchhaltevermögen. Im Finnischen heißt das Sisu. Das ist gar kein wörtlich übersetzbarer Begriff. Sisu ist dieses ultimative Durchhalten, wenn alles zum Scheitern verurteilt scheint. Ja, Sisu, Grit. Das ist der einzige reproduzierbare Erfolgsfaktor, den man bisher wissenschaftlich nachweisen konnte. Und Grit zerfällt in verschiedene Elemente und Disziplin und Commitment, Durchhaltevermögen sind zum Beispiel welche davon. Deswegen ist das der einzige Weg zum Erfolg. Und ich kann anhand meiner Geschichte dir dokumentieren, wie du von gar nichts, aus der totalen Scheiße, mit schlechtesten Startbedingungen. Ich hatte weder tolles Elternhaus, noch tollen Rückhalt, noch finanzielle Mittel, noch sonst irgendwas. Ich hatte keine Connection, kein Netzwerk, gar nichts. Aber ich habe im Laufe meines Lebens einige tolle Mentoren gehabt, die mir unglaublich geholfen haben. Die habe ich nicht bezahlt, ja. Die habe ich, die zufällig sind mir im Weg gelaufen. In der Medizin gab es genau drei. Es gab drei Ärzte, das waren wirkliche Mentoren. Die haben mich inspiriert, von denen habe ich am meisten gelernt. Nicht fachlich. Fachlich waren viele dabei, von denen ich viel lernen konnte. Aber das ist auch der kleinere Anteil. Sondern die mir wirklich auch gezeigt haben, wofür ist denn das hier? Wie machen wir das wirklich? Wie gehe ich am besten mit den Kollegen um? Wie gehe ich am besten mit den Patienten um? Also wirklich sehr inspirierend. Und auch außerhalb der Medizin waren hier und da immer wieder Menschen, von denen ich so viel mitnehmen konnte. Und dann habe ich irgendwann 2016 verstanden, oh, es gibt solche großartigen Menschen, die kann man tatsächlich dafür bezahlen, dass sie das machen. Und seitdem tue ich das sehr freigebig, muss ich sagen. Ja, ich habe seit 2016 bis heute sicherlich weit über 250.000 Euro investiert für meine persönliche Weiterbildung, für meine Coachings, für meine Mentorings. Und ich habe deswegen Menschen kennenlernen dürfen, die man normalerweise nicht kennenlernt. Deswegen kenne ich jetzt zum Beispiel Menschen wie Jocko Willink persönlich und arbeite mit denen persönlich und lerne von denen persönlich, ja, die einen unglaublichen Wissenschaft, eine unglaubliche Weisheit besitzen. Und ich kann das alles absorbieren und kann dadurch und damit in dieser Community auch wachsen. Und das ermöglicht mir eben auch Dinge zu tun, wie zum Beispiel auf den Zielstützpunkt nach Coronado zu kommen, auf den du sonst nicht kommst. Das ist alles Ergebnis dieser Reise, dieses Wollens, dieses Mehrwollens. Und ich kann dir nur eins empfehlen, wenn du jemanden bezahlen kannst, der solche Dinge in dir auslösen kann, der solche Dinge mit dir tun kann, der den Weg ein Stück weit beleuchten kann, dann mach das. Du kannst niemals zu viel investieren. Und wenn du das Geld dafür nicht hast, dann weißt du nur, du bist an dem Punkt, wo du jetzt unbedingt so investieren musst. Das ist mein voller Ernst. Und das ist auch das, was mir all diese Menschen immer wieder gesagt haben. Und ich habe es gemacht. Ich habe am Anfang nur Geld investiert, das ich gar nicht hatte. In dem Wissen, wenn ich diese Dinge tue, wenn ich mich so entwickle, werde ich dieses Geld verdienen können. Und genauso ist es auch gekommen. Und deswegen stehe ich jetzt heute hier an einem Punkt, den ich niemals hätte ahnen können. Und habe meine Welt so kreiert, wie ich sie gerne haben möchte. Und ich weiß, wie viele Hater da draußen sind. Und es sind Männer, mit denen ich gearbeitet habe, in die ich jahrelang intensivst investiert habe. Energie, Zeit und auch Geld, die mich heute belügen, betrügen, hintergehen, mit anderen Partnerschaften, Allianzen gegen mich schmieden. Und nein, das ist keine Verschwörungstheorie. Ich weiß es, ich sehe es ja. Ich weiß es faktisch, ja, die meinen Shit stehlen und die mich verachten dafür, dass ich ihnen dabei geholfen habe, dass sie überhaupt noch auf dem Markt existieren. Okay, das ist alles Teil des Spiels und das sind alles Fehlschläge und Fehler und Erfahrungen, die du machen musst. Denn aus Erfolg lernst du nichts. Nichts, aber auch gar nichts lernst du aus Erfolg. Deswegen die rumlaufen mit stolz geschwellter Brust und ihre dicke Uhr rumzeigen und alles ist so geil und alles funktioniert, die lernen gerade nichts. Ja? Und dann kannst du Strategien nachkochen von anderen Leuten und so weiter. Und dann kannst du dir einbilden, du bist der große Watz. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo der Shit hart wird. Denn das ist das. Die so scheinen, als wären sie vom Erfolg geküsst und die glauben, das wäre es jetzt, die haben den harten Shit noch gar nicht erlebt. Und der kommt. Das kann ich dir garantieren. Das Universum hält etwas bereit für jeden Einzelnen, spätestens um dich von deinem Sockel runterzuholen. Und dann kannst du zeigen, wer du wirklich bist. Und ich kann dir eins versprechen, an dem Punkt, wenn wir beide gleichzeitig in diese Situation kommen, bin ich wahrscheinlich derjenige, der gewinnt. Warum? Weil ich diese Geschichte habe. Weil ich all diese Dinge bereits schon durchlitten habe, wörtlich. Ich war ganz, ganz unten emotional, mental. Ach Gott, was ich gesoffen habe zwischen 20 und 30, geht auf keine Kuhhaut. Also sicherlich mindestens schädlicher Gebrauch von Alkohol. Also ja, you name it. Ich habe jeden Scheiß gemacht, tausende von Fehlern, Freunde enttäuscht, Freunde verloren, selber enttäuscht worden, Beziehungen zerstört, 3 Ehen ruiniert. Ja, um jetzt die perfekte Beziehung zu haben. Um jetzt topfit, top 1% in meiner Altersgruppe zu sein. Trotz eines katastrophalen Mountainbike-Unfalls mit 40, den ich nur aus völliger Selbstüberschätzung erlitten habe. Und nachdem mir meine lieben Kollegen gesagt haben, was ich alles nachher nicht mehr kann. Und ich habe es nicht akzeptiert und einfach weitergearbeitet. Und jetzt sind seitdem 15 Jahre vergangen und ist nichts davon passiert. Ich habe keine einzige dieser Einschränkungen. Weil ich nicht bereit bin, solche Dinge zu akzeptieren. So, ich mache einfach weiter. Und deswegen kann ich einfach weiterhin tun, was ich gerne möchte. Ja, und das ist analog zu diesen Geschichten Jordan, Kobe und so weiter. Ich will mich mit denen nicht auf ein Level stellen. Bin ich nicht. Aber die Geschichte ist die gleiche. Und du wirst immer diese Geschichte finden. Und da, wo Menschen nicht erfolgreich sind, und ich rede nicht mal von ein paar Jahren, hier 3, 4 Jahre, 5, 6 Jahre, vielleicht mal 10 Jahre, huhu, und dann fällt alles zusammen, das ist kein erfolgreich sein. Schon gar nicht, wenn es nur um Geld geht. Die haben alle nicht solche Geschichten. Und das zeigt auch die Statistik. Die sehr erfolgreichen Menschen auf der Welt kommen zu 75% aus hochproblematischen Familienverhältnissen. Und jetzt muss man berücksichtigen, dass 90% der Kinder aus hochproblematischen Familienverhältnissen komplett verwahrlosen. Die werden Asoziale, die werden Straftäter, die werden Drogensüchtige. Also es ist ein ganz kleines Kollektiv, das am Schluss den größten Teil der erfolgreichen Menschen auf diesem Planeten ausmacht. Das heißt, nur 25% der erfolgreichen Menschen kommen nicht aus hochproblematischen Familien. Nun, braucht man nicht weiter auswalzen. Ich glaube, ich hoffe, es ist ein bisschen klar geworden und ich hoffe, es ist ein bisschen Inspiration dabei. Also vom totalen Verlierer, vom Bettnässer, vom Sitzenbleiber und zum Punching Ball hierher. Mit all dem, was ich auf dem Weg erlebt und gemacht habe und erschaffen habe tatsächlich. Und da ist kein... Sicherlich habe ich hier und da wahrscheinlich Glück gehabt, auch wenn es sich vielleicht nicht immer wie Glück angefühlt hat, aber zumindest ging es immer weiter. Aber ansonsten ist es einfach nur das Ergebnis von dranbleiben, 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 scheiße, es läuft scheiße, egal, weiter. Das, was die Seals sagen, the easy day was yesterday. Und einfach der nächste Schritt, das ist das Credo. Mehr gibt es da draußen nicht. Und mehr gibt es an Weisheit auch nicht. Und deswegen ist es genau das, was ich dir gerne mitgeben möchte. Und dann würde ich sagen, jetzt guck doch mal hin, wo den 4 Bereichen Body, Being, Balance und Business akzeptierst du viel zu schnell, dass es nicht geht. Und was wäre möglich, wenn du einfach weiter für deine Ziele arbeiten würdest. So, mein Freund, das war's für heute. Vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Wenn es dir gefallen hat, dann sag es doch bitte weiter, teile diesen Podcast und hinterlass mir doch bitte, egal auf welchem Portal du diesen Podcast gehört hast, eine Bewertung. Das hilft mir sehr und vor allen Dingen hilft es anderen dabei, diesen wertvollen Podcast zu finden und ihn auch weiterzugeben.